Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde vielleicht nicht wirklich aus Aktualität, aber weil es jetzt in der Runde einige Male gekommen ist, mit der Geduld und dem Krieg, in dem wir uns befinden, vielleicht einen Abzweig machen von den Parameter von unserem Originaltext, an dem wir eigentlich ja sind. Das letzte Mal habe ich ja über die Großzügigkeit gesprochen und heute hätte ich jetzt zum Anlass genommen, sprechen wir kurz über Geduld. Vielleicht nicht ganz so traditionell, wie das Patrol Rinpoche ausgeführt hat. Also ich blättere zumindest mal in dem Text von Patrol Rinpoche die Worte meines Lehrers, Kunsa Lama Shelong. Was ich für mich merke, jetzt auch speziell vielleicht nochmal in der Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie, weil die ja sozusagen das nochmal also so diese, was ist ein gelungenes Leben, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sich anschauen. Und da wird mir teilweise auch Unterschiede viel klarer und auch bestimmte Diskussionen, die da in der Philosophie über Texte geführt werden, würde ich mir auch durchaus für Buddhismus wünschen. Und einer dieser Themen, die sich eigentlich so durchziehen, ist die Frage, also jetzt bei den griechischen Philosophen so formuliert, ist ein Philosoph jemand, der sich aus der Gesellschaft zurückzieht oder der in die Gesellschaft hineinwirkt und Dinge verändern möchte? Und das ist für die Griechen offensichtlich ein großes Thema gewesen, weil sie ja sehr gemeinschaftsorientiert waren und mit Aristoteles, der so explizit gesagt hat, also der Mensch ist ein soziales Wesen und es geht darum, sich auch politisch, also in der Polis, wo ja der Begriff politisch herkommt, zu engagieren, gibt es doch immer wieder maßgebliche Philosophen, die sozusagen diesem Staatswesen eher distanziert gegenüber waren. Und einer dieser Philosophen war interessanterweise offensichtlich Sokrates, wobei man das alles in Klammern setzen muss, weil an sich haben wir überhaupt keine Ahnung über Sokrates, weil der selbst hat ja keinen einzigen Text verfasst. Wir kennen ihn nur von den Texten oder von den Dichtungen von Plato, müsste man eigentlich sagen. Die geben ja nicht wirklich die Dialoge von Sokrates und seinen Schülern wieder, sondern das sind im Nachhinein konstruierte Dichtungen, sagen manche Forscher. Also, und da ist es vollkommen unmöglich zu differenzieren, was ist da wirklich passiert und was ist die Fantasie von Plato. Und auch von anderen Schülern, von denen teilweise Bruchstücke überliefert sind, oder von einem anderen Schüler ist mehr als Bruchstück überliefert, Xenophon. Und auch da weiß man, es sind konstruierte Dialoge und Texte. Das heißt, und trotzdem gibt es so eine Einschätzung oder so eine Interpretation, dass offensichtlich der Sokrates als einer der bekanntesten griechischen Philosophen, diesem Staatsgefüge, sprich der Polis, relativ reserviert war. Und da sehe ich so eine Parallele auch zu Buddhismus oder zu dem historischen Buddha zumindest, der ganz explizit gesagt hat, dass es einfacher ist zu praktizieren, wenn man sich aus der Gesellschaft rauszieht. Also wenn man sozusagen, er nannte das Hauslosigkeit. Das heißt, wenn man Familie und Beruf hinter sich lässt. Und in der griechischen Philosophie, also da gibt es dann so einen eigenen Begriff, der so manchen Philosophen, ich finde, untergeschoben wird, weil ja diese ganzen Philosophiehistoriker sind ja Typen, die eine extreme Fantasie haben müssen. Weil die sozusagen aus winzigen Partikelchen riesige Konstrukte konstruieren können. Das ist ja schon mal Finde ich sehr fantastisch. Und da gibt es einige Philosophen, denen wird unterstellt, zum Beispiel Diogenes von Sinope und auch anderen Philosophen, die sich vollkommen aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und die dann offensichtlich über die Masse der Bürger sehr abfällig geschrieben haben. Wo ich mir unsicher bin, ob wir das heute auch so sehen oder ob ich das so sehen würde. Weil, also aus buddhistischer Sicht ist das eigentlich okay, wenn man sich aus der Gesellschaft zurückzieht. Und also jetzt, wenn man historische Buddha sich anschaut, ja. Und das Argument ist ja, dass der Fokus, und das ist auch, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Unterschied ist, zumindest ist es in der Lesart von vielen Philosophiehistorikern wahrscheinlich ein Unterschied, ist, dass der Anspruch des Buddhismus eigentlich nicht darin bestand, die Gesellschaft zu reformieren. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer DNA sehr stark drin haben. Wir denken immer, wir müssen sozusagen die Gesellschaft verändern. Wir müssen Kriege befrieden und so. Also das merke ich, das schwingt immer so mit, ja. Aber wenn man jetzt sich den Buddhismus oder den frühen Buddhismus, wenn man sich das auf Theravada jetzt anschaut, dann war das eigentlich ein Ansatz, der sich nur im ersten Schritt eigentlich nur mit dem persönlichen Glück und Leid beschäftigt hat. Also klassisch psychologisch eigentlich. Und der sozusagen noch einen Schritt weiter gegangen ist, gesagt hat, du kannst eigentlich die Welt nicht verändern. Also dass dabei dieses so die Masse der Leute sind so gefangen in diesem Rad des Leidens, wo sie immer durch unterschiedliche Zustände wandern und das kannst du, ist vollkommen irrational, das verändern zu wollen, weil das ist irgendwie so. Und dann gibt es noch ein interessantes indisches Bild, das ist gar nicht originär buddhistisch, aber das hat der Buddhismus aufgenommen, von Lebenszeitaltern oder Weltenzeitzyklen. Weltenzyklen heißt das. Kalpas, glaube ich, sind das. Und da gibt es also so einen Viererschritt und die sagen, also die Welt entsteht, dann ist sie, entwickelt sich, dann hat sie ihren Höhepunkt. Und dann geht es wieder bergab und am Ende ist so ein Weltenbrand, also eine Zerstörung. Und dann kommt das nächste, der nächste Zyklus, dann entsteht wieder eine Welt und es geht immer so weiter, also in so Zyklen. Und auch das ist etwas, was wir sozusagen nicht beeinflussen können. Ja, aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zur menschlichen Gesellschaft. Und das würde mich jetzt in der anschließenden Diskussion natürlich interessieren, wie ihr das seht, aber ich merke, ich habe immer diesen, nicht Anspruch, aber diesen Impuls, sich zu überlegen, okay, was kann man jetzt in der Gesamtgesellschaft da verändern? Welche positiven Auswirkungen hat das auf die Gesamtgesellschaft? Und wenn ich dann sehe, dass ich eigentlich ja nur ein kleines Rädchen bin, relativ wenig verändern kann, dann denke ich mir, ja, blöd. Aber eigentlich, wenn man in diesen Texten nachliest, waren die meisten Leute, die sich mit Buddhismus beschäftigt haben, waren Leute, die sich aus der Gesellschaft herausgezogen haben und sich eigentlich nur auf die eigene Entwicklung konzentriert haben. Wobei es gibt immer wieder Geschichten, also wie zum Beispiel diese Erleuchtungsfahrt mit den Ochsenbildern, wo also das letzte Bild dann, wenn man erleuchtet ist, dass man dann wieder zurück in die Gesellschaft kommt und dort positiv aktiv ist. Wobei das wahrscheinlich nicht so unser Problem ist, weil wir sind sozusagen noch weit davon entfernt, überhaupt irgendwas von Erleuchtung zu haben oder so. Und insofern ist das Thema Geduld zum Beispiel oder auch Metta, sind eigentlich Techniken, um mit sich selbst in Frieden zu kommen, um äußere Umstände besser akzeptieren zu können und nicht um äußere Dinge zu verändern, sondern die Dynamik ist immer auf uns selbst gerichtet, sozusagen so eine Art Schutzmechanismus. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, also wie zum Beispiel Patrol Rinpoche Geduld interpretiert, dann hat er so einen Dreischritt. Und der erste Schritt ist, oder der erste Aspekt ist, Geduld Unrecht zu ertragen. Und das, glaube ich, kennt jeder von uns. Ja, also wir sind in irgendeiner Situation, das ist irgendwie unfair. Und jetzt haben wir zwei Varianten, also vielleicht mehr als zwei, aber oder drei. Die erste Variante ist, wir regen uns drüber auf, ist nicht so gut für unser kardiologisches System, ist nicht gut für unsere Hormone, ist nicht gut für etc. Aber wir machen es doch immer wieder. Aber vielleicht im Schritt danach wird uns klar, das ist vielleicht nicht die optimale Reaktionsweise. Das andere ist die Vermeidung. Wir sagen einfach, ah, war gar nicht so schlimm. Ist vielleicht auch nicht optimal, weil das ist so ein bisschen Vermeidung, Verleugnung. Man frisst das so in sich hinein, die Dinge. Auch nicht gut. Und der dritte Schritt wäre das, was mit Geduld gemeint ist. Sprich, wir sehen die Dinge, wie sie sind. Sprich, das war vielleicht verletzend, was die andere Person gesagt hat. Das war vielleicht unfair, wie sie gehandelt hat. Das sehe ich. Ich sehe, dass es mich verletzt hat. Aber ich übe, mich davon nicht einfangen zu lassen. Und das meint dieser Aspekt von Geduld. Und das ist in dem Kontext, versuche ich damit nicht die andere Person zu ändern, sondern ich versuche mit dieser unangenehmen Situation konstruktiv umzugehen. Und zwar konstruktiv in dem Sinne, dass es für mich am wenigsten Leid produziert. Also das wäre so, ja. Und dann kann ich immer noch versuchen, wenn ich dann sozusagen in meiner eigenen Balance bin, kann ich dann immer noch schauen, okay, und was kann ich im Außen verändern? Aber der erste Schritt ist erstmal, in die eigene Balance wieder zurückzukommen. Und das ist so, finde ich, so ein schmaler Grat. Also auch mit jetzt dem Krieg in, also in der Ukraine. Ja, natürlich taucht die Frage auf, kann ich da irgendetwas beitragen, damit die Sache schneller beendet wird? Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir Metta üben, dass wir Putin damit verändern können. Also das kommt mir irgendwie komisch vor. Und auch so, wie ich Metta also kennengelernt habe, also in Teachings, war es auch immer ein Selbstschutzmechanismus. Also etwas, was sozusagen meine eigene Enge öffnet, mein eigenes Herz öffnet. Und wenn ich dann, und ich kann natürlich, also ist der letzte Schritt, also das letzte Viertel der Übung, ist natürlich, dass ich jemanden nehme, mit dem es schwierig ist im Umgang. Aber die Idee ist nicht, dass ich die Person damit ändere, mit so Voodoo-mäßig, mit irgendwelchen Vibes, die ich dann darüber schicke und dann. Sondern die Idee ist eher, wenn ich meine Einstellung dieser Person gegenüber ändere, sprich, wenn ich lockerer werde, wenn ich freundlicher werde, zu mir selbst als auch zu der Person, wenn mein Herz sich mir selbst öffnet und der Person gegenüber öffnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Situation mit der Person verändert, als wenn ich eingeengt bin. Also auch so ist hier der erste Schritt eigentlich der, dass ich für mich schaue, in Balance zu kommen und dann schaue, welche positiven Auswirkungen hat das auf das System, in dem ich mich befinde. Und ich glaube, das ist das Spezifische an diesem Ansatz. Sozusagen erst sich selbst zu verändern, um die Welt zu verändern. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und ich war jetzt also in der anderen Meditationsgruppe, da war ein Gast und der nannte sich, also als ich ihn gefragt habe, was er beruflich macht, hat er gesagt, er ist politischer Aktivist. Dachte ich, oh, interessant. Ja, okay, habe ich einfach mal so zurück. Ja, genau. Dachte ich auch, brauchst du eine Tube Sekundenkleber oder so, aber habe ich mir dann verkniffen. Und dann haben wir eine Meditationsgruppe gehabt und dann gab es Diskussion. Und in der Diskussion hat man gemerkt, also wie eingeengt er eigentlich war, wie wenig gelassen er war, wie wenig locker er war, sondern er war so eingeengt von seinen Überzeugungen, und war überhaupt nicht fähig, sozusagen den Standpunkt der anderen Person einzunehmen. Also diese Art von Kommunikation, die er drauf hat, die kannte ich jetzt auch noch von früher, ja, also von vor 30 Jahren oder vielleicht 40, fast eher 40. Aber da ist mir das deutlich. Wie bitte? Was war er? Na, der war gar nicht so jung. Also der war vielleicht 40 oder so. Also, ja, also, aber man hat gespürt, dass er einen irren Druck hatte, so die Welt zu retten, offensichtlich. Und mit diesem Druck war er aber nicht fähig, in der unmittelbaren Begegnung mit dem anderen, der anderen Person eigentlich zuzuhören, sondern er musste die andere Person von seiner Meinung unbedingt überzeugen. Und das war natürlich extrem eingeengt, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und ja, und da ist mir deutlich geworden, dass das, also diesen Anspruch hat der Buddhismus, glaube ich, nicht. Zumindest nicht so, wie ich ihn kennengelernt habe, sondern selbst wenn die Welt so grauslich um uns herum ist, dann ist sie erstmal grauslich. Und der erste Schritt ist der, dass wir, oder ich für mich schaue, dass ich trotz dieser Grauslichkeit einigermaßen in Balance bleibe. Und dann aus dieser Balance heraus versuche, was Heilsames für die Welt zu tun. Aber nicht mit diesem Druck und mit diesem Anspruch und mit diesem Wahrheitsanspruch. Ja, also das ist ja, fand ich so, also das war so deutlich, weil ich offensichtlich mit so Leuten eigentlich noch kaum mehr Kontakt habe. Und das war dann so eine sehr starke Kontrastwirkung, kam mir so vor. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, aber immer so ein Thema, wenn man so besondere Grauslichkeiten erfährt, wie wenn man irgendwelche Medien sich anschaut über den Ukraine-Krieg oder so. Also ich denke, dann ist dann auch so ein Aspekt von Hilflosigkeit, ja, dass man es das eigentlich gar nicht fassen kann, wie jemand dazu kommt, sowas zu befehlen oder irgendwelche Missiles durch die Gegend schickt, um dann oder vielleicht zumindest die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit mit einplant, dass das auch irgendwo ganz daneben geht. Und dann sind da auf einmal, weiß ich nicht, was die aktuelle Zahl sind, über 40 Leute tot oder und also und das hat strategisch, militärischer null Sinn, diese Dinge, die da passieren. Und das ist so, finde ich, so absurd eigentlich. Und trotzdem taucht immer die Frage auf, okay, was kann man für sich daran ändern, kommt mir vor. Und das ist vielleicht so ein bisschen unser Dilemma oder unsere Ambivalenz oder ich weiß nicht. Und ich glaube, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, ja, so wie der Buddhismus die Dinge angeht, aber wenn der Buddhismus sagt, dass sein Ziel eigentlich die individuelle Befreiung ist und nicht die Befreiung der Welt, oder zumindest im ersten Schritt die individuelle Befreiung als Ziel gesetzt wird, dann muss man sich das immer wieder klar machen, dass man nicht in dieser Verrücktheit der Welt irgendwie verloren geht, kommt mir vor. Also, dass man sich da irgendwie so weggetragen wird. So, schauen wir doch mal, was hier die zweite Geduld ist. Die zweite Geduld ist Geduld im Ertragen von Entbehrungen um des Dharma willen. Ja, das hat so ein bisschen, das hat ja auch die Claudia schon angesprochen, das ist so diese, also im achtfachen Pfad nennt sich es rechte Anstrengung, also so dieses Dranbleiben. Bei unserer Achtsamkeitspraxis, so würde ich das jetzt mal formulieren. Weil es so viele Ablenkungen gibt und offensichtlich nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Kulturen, wo ja der Text eigentlich herkommt. Und ich glaube, wir haben da so ein anderes Paradox, mit dem wir leben müssen. Zumindest ich muss damit leben. Weil wenn ich zum Beispiel diese Achtsamkeitsgruppe im Krankenhaus in Bayern mache, und da machen wir also hauptsächlich Bodyscan als gemeinsame Übung, und dann frage ich immer so zurück, wie war das? Hat sich irgendwas verändert? Fühlt ihr euch jetzt anders nach dem Üben als vor dem Üben? Und dann kommt in der Regel immer sowas, ja, ich fühle mich entspannter und jetzt geht es mir besser und ich bin mehr zur Ruhe gekommen und der Geist ist klarer. Also alles so positive Statements. Und dann ist von meiner Logik her, denke ich mir, also wenn jetzt jemand wahrgenommen hat oder erfahren hat, dass diese Übung einem hilft, ja, aus dieser Enge herauszukommen, lockerer zu werden, angenehmer, in einen angenehmeren Zustand zu kommen, dann müsste doch eigentlich der logische Schritt sein, dass die Person diese Übung wiederholt. Ist es aber nicht. Das finde ich ist ein interessantes Paradox. Ja, und das kennen wir ja auch vielleicht von uns selbst. Ja, also dieses Paradox. Wir wissen, was uns gut tut, aber wir tun es nicht. Und das finde ich, also ich kenne das von mir, Nona, aber auch, und mir hilft es jetzt, muss ich sagen, das bei den anderen auch eher aus dieser Perspektive wahrzunehmen, dass die das gleiche Problem haben wie ich. Ja, das heißt, die machen eine positive Erfahrung, aber sie bleiben nicht dran. Und ich weiß nicht, was da in ihrem Kopf ist, ja, also. Aber das finde ich so ein interessantes Phänomen, ja, dass sie selbst erfahren haben, diese Übung tut ihnen gut, aber sie machen sie nicht weiter. Das hat dann wahrscheinlich tausend unterschiedliche individuelle Gründe. Aber und deswegen wird im Buddhismus immer wieder betont, es ist eine eigene Qualität, beim Üben zu bleiben. Und es ist nicht immer einfach, die Regelmäßigkeit zu halten. Na? Ich ziehe jetzt meine Maske an. Sicher ist sicher. Also, ja, also deswegen, also wobei jetzt hier in dem Text, er geht ja noch einen Schritt weiter, er sagt ja, Geduld im Ertragen von Entbehrungen um den Dharma, um des Dharma-Willens. Das heißt also, selbst wenn es schwierig ist, und wir haben ja hier eine total positive, also wie sagt man also, unterstützende Umgebung. Also wir werden nicht verfolgt, weil wir hier irgendwie herumsitzen und nichts tun. Wir können uns Bücher massenweise bestellen, haben totalen Zugriff auf alle buddhistischen Texte eigentlich, ja, mit dem Effekt, dass wir eigentlich nichts lesen davon. Auch interessant. Aber wir haben die Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Wir haben einen tollen Raum. Also wir haben extrem gute Bedingungen. Und in anderen Ländern ist es nicht so. Oder wenn man sozusagen erstmal damit beschäftigt ist, seinen Lebensunterhalt erwerben zu müssen, ja, also gar keine Zeit und keinen Kopf dafür hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das meint mit Entbehrung, also dass man die Priorität setzen muss, was ist einem wirklich wichtig im Leben und dann auch diesen Weg geht, auch wenn der nicht immer so einfach ist. Wobei, wie gesagt, wir haben es eigentlich von den Grundbedingungen optimal. Besser geht eigentlich gar nicht. Wir haben es besser als in Asien, weil wir haben keine Moskitos, keine Viecher, die irgendwo herumkrabbeln, wo man nicht weiß, ist es was Gutes oder nichts Gutes. Wie? Ja, hoffe ich nicht, aber werden schon kommen, aber trotzdem, also hygienische Bedingungen haben wir total besser, viel besser als jetzt Asien. Also das Essen ist auch besser. Zumindest kriegt man nicht so oft Durchfall. Anyway, aber ja, also das ist ein wichtiger Punkt. So, und Punkt 3, das ist auch interessant. Die Geduld der tiefgründigen Wahrheit ohne Angst ins Auge zu sehen. Und das ist ein, finde ich, ein spannender Punkt. Das, die Fähigkeit, das wahrzunehmen, was da ist, und es erstmal da sein zu lassen. Sprich, unsere dunkle Seite zu sehen und zu akzeptieren. Das ist, denke ich, nicht ganz so einfach, weil wir immer so eine Idealvorstellung von uns haben. Und ich glaube, es ist wichtig, auch unseren Schatten wahrzunehmen als Teil von uns. Das heißt nicht, dass wir das gut finden müssen, aber wir haben alle unsere Beschädigungen. Und ich glaube, diese Qualität, ehrlich mit sich selbst zu sein, ist eine ganz wichtige Qualität. Und ich habe jetzt keine statistischen Zahlen, aber mein Eindruck ist, es gibt viele Menschen, die reden sich ihr Leben eher schön, oder verleugnen Dinge, die sie halt nicht so haben möchten, wie sie sind. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, so an der Wahrheit oder an dem, wie die Dinge sind, vorbeizuschauen. Und ich denke, wir üben das zu betrachten, was halt da ist. Und versuchen es nicht gleich niederzubewerten. Also in unseren Bewertungen uns sozusagen zu verstricken, sondern die Dinge, die da sind, in uns erst im ersten Schritt erstmal zu akzeptieren, anzunehmen. Und das ist bei den positiven Seiten babyleicht und herausfordernder wird es bei unseren dunklen Seiten. Also bei den Dingen, wo wir das Gefühl haben, das haben wir nicht so optimal gelöst. Und auch das ist Teil von unserem Leben, also von unserer Biografie. Und jeder hat in seiner Biografie Aspekte, wahrscheinlich jeder oder jede, wo man im Nachhinein sagt, ah, das hätte ich vielleicht anders machen sollen oder das habe ich nicht so optimal gemacht. Ja, aber niemand ist perfekt, denke ich mir. Und das ist wichtig, da diesen eigenen Anspruch einfach realistisch zu halten und nicht so einen Überanspruch an sich zu haben und auch nicht an andere. Und ich denke, der erste Schritt ist, wenn wir uns mit unseren Macken akzeptieren können und annehmen können, dann fällt es uns auch im nächsten Schritt leichter, andere Leute mit ihren Macken so zu akzeptieren, wie sie sind. Und nicht immer versuchen, sie zu ändern, ändern zu wollen. Also manipulativ. Ja. Also das ist sozusagen so die Einteilung jetzt von Patrul Rinpoche. Und ich denke, für mich ist der Hauptpunkt die Paramita, also definiert als Mittel, um auf das andere Ufer überzusetzen, bedeutet nichts anderes als Hilfsmittel für unsere eigene Entwicklung, Qualitäten, die wir entwickeln können, damit wir produktiver mit dieser ganzen verrückten Welt und uns selbst umgehen können.